Klaus G. aus Berlin, der im Mai 1945 zusammen mit den Überlebenden seiner Einheit in eines dieser Rheinwiesenlager kam, berichtete sehr anschaulich über seine Ankunft und die ersten Tage im Lager Rheinberg.
Zuerst mussten wir den obligatorischen Eintritt bezahlen. Das heißt, die amerikanischen Soldaten nahmen uns alles ab, was in ihren Augen als wertvoll angesehen wurde. Ich sehe heute noch die glänzenden Augen des schwarzen GIs vor mir, der sich mein Schweizer Taschenmesser als Kriegsbeute sicherte. Es gefiel ihm so gut, dass er mir spontan eine Zigarette gab. Sein Kollege, dem meine Wehrmachtsuhr gefiel, war nicht so freundlich. Er schlug mir mit dem Kolben seiner MP in die Seite, als ich mit meinen zitternden Fingern die Uhr nicht rasch genug vom Handgelenk bekam. Auch mein EK1 und die Nahkampfspange sowie das Panzervernichtungsabzeichen waren heiß begehrte Trophäen. Und ich war froh, dass sie mir wenigstens meinen zerschlissenen Wehrmachtsmantel ließen. Dann stand ich inmitten von mehreren tausend Leidensgenossen auf einer ehemaligen Wiese, die sich inzwischen durch den anhaltenden Regen in einen Schlammacker verwandelt hatte. Überall standen, kauerten oder lagen verdreckte Gestalten in dreckstarrenden Uniformresten herum, die man auf den ersten Blick kaum als Soldaten erkennen konnte. Während ich mich vorsichtig umsah, entdeckte ich auch zahlreiche Frauen und Kinder unter den Lagerinsassen. Die nachdrängenden Kameraden schoben mich weiter in das Lager hinein. Erst da bemerkte ich den stechenden Gestank, der über allem lag. Es war eine Mischung aus Kot, Urin und Eiter, die alles zu überdecken schien. Erst da fielen mir die zahlreichen, verdreckten Verbände auf, die Arme, Beine und Köpfe mehrerer hundert Gefangener umschlossen. Durch den Lehmbelag waren sie nur bei genauerem Hinsehen zu identifizieren. Und mir war klar, dass diese Verbände seit Tagen oder Wochen nicht mehr gewechselt worden waren. Einige Tage später erfuhr ich, dass es sich um gehfähige Insassen eines ehemaligen Wehrmachtslazarettes handelte, die man auch auf die Rheinwiesenlager geschafft und dort sich selbst überlassen hatte. Von ärztlicher Versorgung war weit und breit nichts zu sehen. Zusammen mit zwei Kameraden meiner Kompanie schaufelte ich dann eine kleine Mulde in den Schlamm, die uns zwar nicht alle drei gleichzeitig aufnehmen konnte, doch für die kommenden Wochen so eine Art Zuhause darstellte. Mit Hilfe eines abgebrochenen Astes und unserer Mäntel gelang es uns, ein primitives Dach herzustellen, unter dem sich zwei Mann zusammengekauert etwas vor dem Regen schützen konnten. Der dritte ging dann meist rund um das Loch, um sich durch Bewegung warm zu halten. Während der Nacht und bei starken Schauern wechselten wir uns etwa stündlich ab. Zuerst verfluchten wir den Regen, doch bereits am zweiten Tag waren wir dankbar darüber, denn wir erhielten weder Verpflegung noch Wasser und der Durst machte sich bemerkbar. Und so formten wir unser Notdach zu einem Wasserauffangbecken und schlürften die Regenbrühe in Ermangelung von geeigneten Behältnissen mit den Händen. Natürlich kam es, wie es kommen musste. Mit dem Regenwasser tranken wir auch Dreck. Außerdem versuchten wir die wenigen noch vorhandenen Grashalme zu essen und es stellte sich ein permanenter Durchfall ein, der so weit ging, dass ich nicht mehr bis zu den Gräben am Lagerzaun kam, die als Latrinenersatz dienten. Bald lief mir die stinkende braune Brühe die Beine herunter und mir ist heute noch nicht klar, wie mir dieser Zustand damals so völlig egal sein konnte. Höchstwahrscheinlich lag es daran, dass es uns allen so erging. Nach 3 Tagen kamen die ersten halb verfaulten Kartoffeln und ein durchweichtes Weißbrot bei uns an. Das war für unsere ausgehungerten und geschundenen Mägen natürlich die richtige Schonkost und bald fiel uns wieder alles aus dem Gesicht. Zum Kot und Urin überall um uns gesellte sich auch noch der Gestank von Erbrochenem. Es war schrecklich. Als dann der Regen nachließ und die Sonne durchbrach, erstarrte der Schlamm und der Gestank wurde noch durchdringender. Täglich schleppten rund um uns irgendwelche Soldaten ihre toten Kameraden zum Zaun, wo sie dann auf Lastwagen geworfen wurden. Einige Meter von unserem Loch entfernt kauerte eine junge Mutter neben einer Mulde und presste 2 Tage lang ihren noch toten Säugling an sich, bis sie sich endlich dazu bewegen ließ, den bereits stark riechenden Leichnam loszulassen. Ich kann heute nicht mehr sagen, wie viele Tage oder Wochen wir so vor uns hin vegetiert haben, bis wir endlich diesem Todeslager entkamen und mit Lastwagen nach Frankreich hineingeschafft wurden. Doch mir kam es wie eine Ewigkeit vor.
Eine Million Tote rufen zur Tat.